In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum wir beide als Teenager um ein Haarscorbut bekommen hätten, warum Laura große Lust hat, die Haltegriffe in der U-Bahn abzulecken, welche Bücher Mel gerade liest und warum Laura bald ins Bootcamp für Astronauten geht. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode der 2. Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe und hier mit mir im digitalen Podcast-Studio ist die großartige Laura Kampf.
Hallo Mel.
Hi Laura. Wie geht's? Schlecht.
Ja.
Schlecht. Das habe ich, glaube ich, hier so noch nie gesagt. Irgendwie kann man ja vieles schönreden und oft gibt es, passieren kleine blöde Dinge und dafür auch kleine gute Dinge. Aber jetzt ist halt einfach... Ja, ich weiß gar nicht.
Krieg.
Ja, ey.
Ja, voll krass.
Wir haben uns ja gerade schon ein klein bisschen besprochen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, weil wir uns auch gefragt haben, in welcher Form und wie breit wir das hier thematisieren. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich die letzten beiden Tage, ach so, Disclosure, es ist Freitagmorgen, der 25. Februar. Wer weiß, wie die Welt so aussieht, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hier hören. Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall viel Zeit mit Zeitung lesen und Polit-Podcasts hören und Doomscrolling verbracht. Und finde es irgendwie gut, dass wir ein bisschen darüber sprechen. Finde es aber auch gut, wenn wir gleich zumindest ein bisschen auch über andere Dinge sprechen können. Einfach für meine persönliche Seelenhygiene. Ich kann gar nicht abschätzen, wie unser Publikum das so sieht. Aber ich brauche das heute irgendwie, dass ich auch mal mit dir ein halbes Stündchen über was anderes rede, ehrlich gesagt.
Ja, und zum anderen muss ich zumindest für mich sagen, ich bin echt keine Expertin, was Politik und all das angeht. Ich finde das alles natürlich schrecklich. Nee. Aber ich glaube, es gibt Leute, die machen da einen Bombenjob zu berichten und das einzuordnen und dann Übersicht zu geben. Und ich glaube, das sind wir nicht. Also ich zumindest nicht. Genau, und auch an schrecklichen Tagen tut es gut, abends in der Kneipe zu sitzen und ein bisschen zu labern.
Absolut,
und ja. Ich glaube, das ist das, was wir am besten können. Deswegen machen wir das auch einfach, oder?
Ja, das machen wir auf
versuchen,
jeden Fall.
Die Dinge etwas positiv zu sehen. Und
ja, das finde ich total richtig. Okay. Es war ja auch gestern... du bist ja nicht in Köln, aber ich schon und ich bin ja auch ziemlich in der Innenstadt. Und für mich war das gestern auch so ein bizarrer Tag. Gestern, für alle, die sich in Köln nicht so gut auskennen, alle wissen wahrscheinlich, dass es eine total krasse Karnevalshochburg ist. Und gestern war Weiberfasnacht, das ist so der Auftakt des, theoretisch der Auftakt des Straßenkarnevals, der natürlich durch die Corona-Krise in den letzten Jahren massiv gelitten hat und nicht stattfand, komplett ausfiel oder zum Teil. Und es war gestern diese merkwürdige Situation, ich wurde halt wach, ich las die Nachrichten, wir haben Krieg in Europa und dann ging ich raus, um beim Bäcker was zu holen. Und dann sah ich halt entweder Leute, die genauso trübsinnig irgendwie im Gehen auf dem Handy rumscrollten wie ich, oder halt Leute, die verkleidet waren und versucht haben, irgendwie Karneval zu feiern. Und es war halt so krass gestern, weil in den Medien in Köln war es halt entweder, man kann nicht Karneval feiern, während das passiert. Und das finde ich richtig. Und, oder es war, man muss Karneval feiern, wenn das passiert, weil wir lassen uns das nicht von Autokraten und Diktatoren vermiesen. Und das muss es auch geben. Und auch das finde ich richtig.
Ja.
Also das ist so eine komplexe, paradoxe Situation. Ich habe durchaus für gewöhnlich eine eigene Meinung, aber beide haben recht. Beide haben recht. Das ist total weird.
Ja.
Aber
Das, was bei Karneval, also da habe ich auch so zwei Herzen in meiner Brust schlagen, weil auf der einen Seite bin ich ja tatsächlich auch ein Jack, ne? Ich finde ja Karneval super schön.
Im Gegensatz zu
mir. Im Gegensatz zu dir. Das ist so einer der großen Unterschiede.
Ja, ich bin so richtiger Karnevals-Grinch. Ich liebe ja Weihnachten, aber ich bin der Karnevals-Grinch.
Genau, und ich mag Weihnachten nicht und Karneval ist so mein Highlight des Jahres. Und gerade Weiberfastnacht ist eigentlich so mein Lieblingstag. Und wir haben das früher immer gemacht, bei irgendwem gefrühstückt und dann schon um 10 Uhr und dann Berliner gegessen und angestoßen. Und ich höre, also ich denke jedes Jahr, ich habe keinen Bock auf Karneval, ich höre ein einziges Lied und denke sofort, oh, wie schön. Man kennt sofort die Texte, so dieses Zusammensein, in der Kneipe stehen oder draußen, sich die Kostüme angucken. Ich mag das super gerne.
Oh.
Aber natürlich in dem Kontext ist es halt super schwer. Und was ich auch echt jetzt so ein Karneval schwierig finde, ist so dieser ganze Lobbyismus, der dahinter steht.
Ja.
Und dann, das ist halt auch durch Corona nochmal so, also man weiß es ja eh, dass da halt einfach gemangelt wird ohne Ende und sich die Herren da die Jobs hin und her schieben und so. Und das ist halt auch einfach so ein Netzwerkding ist, ne?
Ja, total.
Also wo geklüngelt wird. Ja, und das dann halt so dieses ganze Brauchtumszonen-Ding. Also das ist ja eh so eine Erfahrung durch Corona, dass Leute, die eine Lobby haben, kommen da schon irgendwie durch. Mhm. Und jeder oder jede, die keine Lobby hat, die ist dann halt gekniffen. Und das hat mir so den Karneval eh schon so ein bisschen versalzen. Und dann, klar, Krieg hat man dann noch weniger Bock zu feiern. Janine und ich haben dann aber gestern Mittag ein Berliner gegessen, ein Bier getrunken, 20 Minuten Musik angemacht, sofort auch getanzt. Und dann war halt auch wieder gut, dass man zumindest, ich mag halt auch die Tradition und ich mag halt auch die Idee von diesem, wir müssen aber trotzdem versuchen, irgendwie bei Verstand zu bleiben. Und wenn dann
total.
Tanzen hilft, dann hilft da Tanzen so.
Ja, ich finde halt auch, also das eine ist, ich bin bei Karneval wirklich wie der Grinch, weil der Grinch ist ja neidisch. Der findet ja Weihnachten nicht wirklich schlimm, der ist ja neidisch. Weil ich bin auch neidisch, weil ich finde dieses Konzept und das, was du gerade beschrieben hast, ganz toll. Ich komme da nur nicht rein. Mm. Und deswegen bin ich neidisch auf die, die da drin sind. Und die das, also ich komme da irgendwie nicht rein.
Das hat natürlich auch
mit so traumatischen Geschichten zu tun. Ich habe halt früher viel für eine Tageszeitung geschrieben. Und während der Karnevalszeit heißt das halt oft, dass die kleine Mel die einzige nüchterne Person
das
auf Karnevalssitzung war. So.
Also jeder, der sagte, man kann nüchtern, entschuldige, jeder, der sagte, man kann nüchtern Karneval feiern, das hat einfach gelogen.
Ja, und ich war ja nicht da, um zu feiern, sondern um irgendwas Kohärentes zu schreiben und und davon zu berichten. Und das ist halt irgendwie ganz, ganz schwierig. Aber ich finde, das ist ja auch irgendwie so eine philosophische Frage, dieses, es passieren schlimme Dinge auf der Welt, tun sie übrigens immer. Im Jemen ist auch Krieg, in Syrien ist auch Krieg und so weiter, in Mali, also kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber dieses, es passieren schlimme Dinge auf der Welt, ich finde es total, gefühlsmäßig total richtig, da hinzuschauen und mitzufühlen. Aber ich finde auch dieses Widerständige, zum Beispiel von Karneval, so dieses Tanzen in den Trümmern, das klingt immer so empathielos, wenn man sagt, es ist ja niemandem damit geholfen, wenn wir jetzt hier irgendwie nicht feiern oder die Dinge oder unsere Arbeit nicht mehr machen oder so. Ne? Aber es stimmt ja halt irgendwie.
Ja.
Und das ist irgendwie so ein krasser Zwiespalt, der irgendwie mir nochmal sehr bewusst geworden ist.
Ja.
Aber ja, so Karneval halt. Ich hätte eh nicht gefeiert, aber ich fand es irgendwie schön, gestern die Jacken zu sehen tatsächlich. Also ich fand das gar nicht verwerflich.
Ja.
Auch wenn ich die verstanden habe, die gesagt haben, ey, das geht gerade überhaupt nicht. Und letztes Thema Karneval. Meine Freundin Anne, die auch diesen Podcast hört, Shoutout Anne, hat mir gestern eine Sprachnachricht hinterlassen. Sie guckt von ihrer Wohnung auf eine Kita.
Ah.
Und sie meinte, Mel, bei mir vom Haus ist gerade die kleinste Karnevalsparty der Welt.
Oh.
Es sind Kita-Kinder, die verkleidet sind als Mäuse oder Bären oder, keine Ahnung, Hühner oder so. Und die stehen draußen vor der Kita und ihr Erzieher hat irgendwie einen Ghetto-Blaster dabei und spielt Karnevalsmusik und die kleinen Kinder tanzen und er wirft die ganze Zeit so Konfetti über sie. Und ich dachte, nein,
das ist so schön.
Sie sollen feiern.
Ja.
Zumindest die Kinder sollen feiern. Das fand ich total, so ein schönes Bild. Das hat mich total begleitet und mein Herz gewärmt.
Ich habe so eine Kindheitserinnerung. Ich wollte unbedingt mehrere Jahre hintereinander als Vampir gehen, weil ich hier Rüdiger, der kleine Vampir, so gefeiert habe.
Ja,
das war voll mein Ding.
Ja,
hast du
das
auch
so? Total.
Ach, ich fand es so cool.
Ganz
und
toll.
Dann, meine Mutter wollte mich aber immer natürlich als irgendwie Prinzessin, dies, das,
voll
Katze und so, ne? Ja. Nee, ich will Vampir sein. Irgendwann habe ich mich dann durchgesetzt und habe von so einem befreundeten, so ein Kind aus der Bekanntschaft, der hat halt so einen Vampir-Umhang und ich habe dann halt irgendwie die Zähne und so mir bei Jöckels gekauft. und dann ging es halt los. Wir haben uns fertig gemacht. Für Schule war das, glaube ich, schon, also Grundschule. Und dann habe ich morgens mich so darauf gefreut, ans Vampir zu gehen und habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass meine Mutter an diesen ganzen Umhang neonbunte Tüllbommel genäht hat.
Nein.
Ja.
Warum hat sie das getan?
Damit ich schöner aussehe oder so, weißt du? Aber das hat mir alles versaut. Und dann, dann bin ich irgendwie rüber hinweggekommen. Und da meinte sie, ja komm, müssen wir noch schminken und so. Und ich in der vollen Annahme, dass mir so einen coolen, blutigen Mund schminkt, hat sie mir halt einfach so knallroten Lippenstift rum.
Nein.
Ich sah halt einfach aus wie so ein nuttiger Vampir.
Oh,
ich kann es nicht anders sagen. Es war so eine Enttäuschung.
Oh Gott. Okay, das muss ich erstmal verdauen. Das ist wirklich
bitter. Ich glaube, da gibt es auch noch Fotos von. Ich muss mal suchen, wo ich halt auch wirklich Rotz und Wasser heule in diesem bunten Vampirkostüm.
Oh Gott, ist das schlimm? Das ist ja richtig traumatisch.
Ja, das ist total traumatisch.
Vor allem so, dass du dich, dass man sich freut und dann über Nacht ist es ruiniert. Irgendwie. Ja, ja. Oh nein. Ja, ja, ja. Weil ich spüre gerade voll in meinem Körper, wie krass man sowas als Kind empfindet.
Ja, das ist aussichtslos.
Ja, ja, genau.
Das bedeutet alles, als Vampir dann zu gehen. Ne? Das ist so krass.
Wenn das dann weg ist, weil man ja auch so wenige Dinge selbst beeinflussen kann. Man ist ja wirklich ausgeliefert dem Willen von Erwachsenen. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Das stimmt.
Daran denke ich jedes Mal, das habe ich hier bestimmt auch schon mal erzählt, daran denke ich jedes Mal, wenn ich Pommes esse. Weil das durfte ich als Kind nicht so oft. Weil es halt frittiert und mega ungesund. Und jedes Mal, wenn ich Pommes esse, denke ich, wie geil das ist, dass ich einfach zu jeder Zeit machen kann, was ich möchte.
Ja,
wenn ich das möchte, kann ich morgens, mittags und abends Pommes essen, was ich schon getan habe in meinem Leben, weil niemand mich daran hindern kann.
Und das ist super schön.
Frittiertes ist für mich das Symbol dafür, dass ich erwachsen bin und jederzeit machen kann, was ich will, weil ich nicht erst jemanden dafür fragen muss. Als Kind musst du ja immer fragen.
Voll.
Und meistens ist die Antwort nein. Das ist
auch so.
Echt so, aber es ist auch grauenhaft.
Aber das stimmt, Essen ist auch so ein richtiges Ding, wo man so abhängig ist. Ne?
Total.
Also dieses ständige Rumgefrage, Mama, kann ich einen Joghurt, Mama, kann ich einen dies und so? Nein, wir essen gleich. Und
genau,
ich habe aber Hunger. Was ist das Problem? Und dann, wenn man aussieht, zumindest war das bei mir so, habe ich mich halt erstmal 2 Jahre nur schlecht ernährt.
Ja.
So mit Anlauf.
Ja.
Einfach, weil es jetzt geht.
Genau.
Nur so Tomi-Bechamel-Soße aus dem Tetrapack überall drauf gesuppt.
Morgens als Smoothie, abends als Dressing.
Genau, meine Mitbewohnerin, ich nenne jetzt keine Namen, die hört aber auch den Podcast, hatte so ein Signature-Abendessen. So ein Kochbeutel, so eine Tüte Kochbeutelreis, weißt du was? genau. Viel zu lange gekocht, dass es eigentlich keine einzelnen Reiskörner mehr sind, sondern einfach nur so ein Würfel.
Klebreiswürfel.
Pampe, genau. Das dann in eine Schale rein, dann wirklich so eine halbe Packung Gratin-Käse rein und dann halt nochmal diese Tomi-Bechamel aus dem Tetrapack darüber.
Oh,
ist halt einfach nur beige.
Beige
Goo. Beige Pampe, genau. Das hat sie richtig lange mit Überzeugung gegessen. Da war bei ihm auch Schluss, aber
das sollte man halt vermarkten, so Skorbut Deluxe oder so.
Ja.
Von Tomi.
Skorbut Deluxe ist geil.
Oh Mann, wie schlimm.
Die
aber solche Dinge habe ich
Mahlzeit
auch gemacht.
Ja.
Es hört dann ja wieder auf und pendelt sich ein.
Ja.
Aber ja.
Oder auch so, wir sind ja auf dem behüteten Land, wo es dann halt, es gab halt ein Pizzataxi. Aber das war es dann auch mit Junkfood so großartig. Ne? Also McDonald's, der war aber zu weit weg. Also ist man relativ selten hingefahren. Und dann sind wir, glaube ich, einfach durch so dieses, in Anführungsstrichen, gut bürgerliche Essen so versaut worden, was man dann halt alles Schnitzel mit noch einem Fleisch und noch einer Mettwurst und noch einem anderen Tier obendrauf und so, das isst man dann halt schon als Kind. Und deswegen, als ich dann nach Köln gezogen bin, war ich halt völlig fasziniert auch von diesen ganzen Lieferdiensten, die halt chinesisch, mexikanisch und so, das war für mich total geil, weil man da halt immer so auf einen Nenner kommt mit allen. Ich fand das super. Kann mich aber auch genau daran erinnern, dass ich das erste Mal die Bude gesehen habe, wo wir immer bestellt haben, weil es war ja halt einfach nur so ein Flyer, der eigentlich ganz gut aussah. Und das war halt wirklich so eine Garage, wie so eine Doppelgarage. Chicken Service in Köln, Shoutout.
Hey.
Boah, dann haben wir es auch gelassen.
Ja.
Aber richtig gut, schlechte Ernährung ist irgendwie auch ein Stück Anarchie. Ich glaube, das ist so ein Befreiungsschlag.
Ja, irgendwie schon. Ne?
Ja.
Eine Zeit lang hält so ein junger Körper das ja auch gut aus.
Ja.
Jetzt kann ich mir das nicht mehr erlauben, aber bei mir ist so zurückgeblieben von meiner Ernährung als Jugendliche. Ich bin ja früh Vegetarierin geworden mit 13, also in den tiefen 90ern, wo das halt überhaupt noch nicht üblich, also gar nicht üblich war.
Mm.
Und dann gab es halt ganz, ganz oft für mich, wenn ich mal nicht zu Hause gegessen habe, nur Salat oder so. Und bei mir ist halt davon zurückgeblieben, dass ich eigentlich sehr gerne sehr gesund esse. Ich koche ja auch gerne und so. Aber ich hasse Salat.
Ja.
Also wenn ich irgendwo auf einer Karte was sehe, was ich gerne essen möchte, und da steht eine Salatbeilage oder so, bestelle ich die entweder ab.
Mhm.
Oder ich befürchte, dass irgendwie da nur ein paar tolle Teigtaschen auf dem Teller sind und hauptsächlich Salat. Und dann bestelle ich das dann deswegen nicht. Weil ich hasse Salat. Salat ist keine Mahlzeit. Ich wünschte, die Menschen würden sich merken, dass Salat keine Mahlzeit ist.
Das stimmt, man wird ja halt auch einfach nicht so richtig satt davon.
Ja, ne? Ich verstehe das voll nicht. Leute, die sich mittags einen Salat bestellen, ja. Ich würde es gern verstehen, aber ich verstehe es nicht.
Das ist Disziplin, Mel. Deswegen verstehen wir das nicht. Ja, das ist halt einfach pure Disziplin.
Wir haben mal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, weil ich natürlich als Vegetarierin eine absolute Exotin war, haben mir mal zwei Jungs aus meiner Klasse oder aus meiner Stufe, ich weiß gar nicht mehr, wir waren irgendwo grillen und ich habe irgendwas anderes gegessen, habe wahrscheinlich irgendwelche Pilze gegrillt oder keine Ahnung, Tofuschnitzel und all diesen Kram und Würstchen gab es ja alles noch nicht. Nee. Und dann haben die mir aus irgendeinem Grund betrunken ein Kotelett nach Hause geschickt, ein gegartes Kotelett. Aber irgendwie hatte ich dann plötzlich ein Kotelett in der Post. So,
wie, also, im Briefumschlag oder
ja.
was?
Ja. Hä? Ist auch so bizarrer 90er-Jahre-Humor. Ha, wir sind betrunken, wir schicken Mel ein Kotelett nach Hause.
Also selber eingeworfen oder richtig abgestempelt?
Ich glaube abgestempelt.
Gott. Und
es hatte halt so Fettflecken außen.
Geht? Oh, das ist ja wie bei Sieben. Machst du so ein Paket auf und da ist so ein unförmiges Stück Fleisch drin.
Ja, aber das war so, das war so niedlich. Das waren halt Freunde von mir.
Okay.
Und weil die halt
danach immer
betrunken,
noch.
Danach immer noch. Die waren halt betrunken, aber per se sehr, sehr nette Jungs.
Okay.
Und die hatten, da sie es ja per Post verschickt haben, Zeit darüber nachzudenken.
Ah.
Und sagten dann irgendwie in der Schule, Mel, wir haben dir ein Kotelett in die Post getan. Wenn du das findest, erschreck dich nicht. Es ist so total lieb, weil sie so betrunken denken, oh, ist mega lustig. Dann so, nee, das können wir ja gar nicht machen. Nachher erschreckt sie sich oder ihre Mutter findet das in der Post oder so. Und dann
also
kam es halt tatsächlich an, so ein fettiger Umschlag, wo ich direkt dachte, ah, da ist das Kotelett drin, ab in den Müll.
Da muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, dass du der friedlichste, netteste und geduldigste Mensch der Welt bist, weil ich hätte einen Aufstand veranstaltet. Wenn mir jemand ein Kotelett... Und ich habe da sogar Fleisch gegessen. Ich hätte mich tierisch aufgeregt. Ich finde, das geht gar nicht.
Ich weiß noch, dass ich es damals einfach nur sehr, sehr bizarr und lustig fand.
Das ist auf jeden Fall bizarr.
Was aber auch daran lag, dass sie halt so im Vorhinein, bevor es ankam, auch schon so ankam, so...
Sorry.
Ja, ja.
Oh Gott, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie die dann halt so im, also abends im Bett liegen und so... Ist das lustig?
Weißt du?
Ist das echt lustig?
Ja, voll.
Aber gab es nicht irgendwie vor ein paar Jahren den Trend, dass man sich so Kartoffeln geschickt hat? War vielleicht dein Kotelett die erste Potato?
Vielleicht, aber das ist an mir vorübergegangen. Ich kenne das gar nicht.
Ich habe das auch nur so auf einem Ohr mitbekommen. Aber das war eine Zeit lang so ein Internettrend, dass man sich halt irgendwie Kartoffeln geschickt hat.
Okay.
Ich weiß aber überhaupt nicht, warum. Ich weiß nur, dass ein paar Leute in meinem Umfeld eine Kartoffel bekommen haben. Vielleicht hast du da irgendwas gezündet und wusstest nicht davon.
Ja, who knows. Also, ich mag sehr gerne Kartoffeln, nicht nur in Pommesform, sondern in jeder Form.
Ja.
Also, wenn mir jemand eine Kartoffel schicken möchte, werde ich sie mir zubereiten. Das ist überhaupt keine Frage.
Das ist der offizielle Giftköder für Mel. Sie
genau.
isst es auf jeden Fall.
Einfach so roh, weißt du, einfach so eine Kartoffel beißen.
Wie so ein Apfel. Das ist übrigens, das denke ich jedes Mal, wenn ich Pommes esse. Ah, ist nicht schlimm, sind eigentlich nur Kartoffeln. Also ich rede mir das dann immer so richtig schön.
Ja. Und ich muss jetzt gerade bei in eine rohe Kartoffel beißen an etwas denken. Ich glaube, mein Cousin hat mir das erzählt. Der saß irgendwann in Berlin in der U-Bahn und ihm gegenüber saß ein Typ, der einfach eine große Gemüsezwiebel gegessen hat wie einen Apfel.
Wow.
Was ich ein sensationelles Bild finde. Das ist ein Move, oder?
In der Bahn?
In der Bahn.
Das riecht ja auch, ne?
Total. Und es schmeckt ja auch nicht.
Ich glaube nicht.
Das ist ein ganz krasser Move, finde ich.
Das habe ich auch vor allem noch nie. Also jetzt will ich es aber wissen, wie es sich anfühlt. Weißt du? Weil ich glaube, das ist eigentlich...
Wir können jetzt ja mal live streamen, wie du eine Gemüsezwiebel isst. Schreib gerade auf.
Zwiebel. Warum auch immer. Einfach um zu verifizieren, dass ich das richtig lustig finde.
Sehr gut.
Schreibst du es jetzt auch auf?
Ja.
Zwiebel. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich wollte mich noch entschuldigen, weil ich mir wahrscheinlich alle 2 Minuten hier die Nase putze oder hochziehe. Ich habe den Fehler gemacht und mich mit... einer Freundin getroffen, die ein kleines erkältetes Kind hat.
Oh.
Und das ist ja voll süß. Aber erkältete Kinder ist für eine kinderlose Lesbe mittleren Alters gut. Ich habe einfach keine Abwehrkräfte. Gar nicht. Mein Körper ist nicht darauf vorbereitet, auf diese multiresistenten Kita-Viren, mit denen jeder andere Mensch einfach normal klarkommt, der viele Kinder im Umfeld hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. für mich, es rafft mich hin.
Ja.
Und gerade nach diesen 2 Jahren Hände desinfizieren, keinen Kontakt, nicht Karneval mit 15 Leuten aus einem Kölschglas trinken, mein Immunsystem ist einfach voll im Arsch. Ich war im Dezember 2 Wochen krank, war ich im Januar 2 Wochen krank. Jetzt bin ich schon wieder, ich hoffe, es sind nicht 2 Wochen.
Ja.
Ich bin so abgefuckt. Ich will endlich wieder mit dreckigen Händen mir ins Gesicht fassen und mein Immunsystem aufbauen. Meinst du, da gibt's eine Kur oder so, wenn das alles vorbei ist, dass man so, so Rolltreppenbänder ableckt oder so, um einfach mal wieder teilnehmen zu können am Alltag,
ja,
ohne jedes Mal krank zu werden?
Ja,
eigentlich müsste es sowas geben.
Vielleicht musst du das machen, wie, hast du es auch schon mal gesehen, dass, ich weiß gar nicht mehr, oder andersrum, hast du auch manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, ob du etwas selbst gesehen hast oder ob das in einem Film war oder es dir jemand erzählt hat?
Ja, total.
Solche Erinnerungen gibt's ja manchmal. Mhm. Und ich habe eine Erinnerung, wo auch immer sie herkommen mag, von einem kleinen Kind, das so diese Haltestange in der U-Bahn provokant ableckt, während seine Mutter wegguckt und mich dabei anschaut. Ich kann aber nicht mehr sagen, ob ich das tatsächlich gesehen habe, weil es fühlt sich für mich so an, aber es erscheint mir so unwahrscheinlich, dass ich mir denke, es fühlt sich an wie eine Filmszene. Auf jeden Fall, das könnte halt
so
vielleicht
lustig.
Ein Ort sein. Ich weiß gar nicht, ob das medizinisch funktioniert, aber wenn du den Ort suchst, der am ekelhaftesten ist, wäre das vielleicht auch eine Option.
Ja,
so
diese
Haltegriffe
oder diese Schlaufen auch, ne?
Oh, ja.
Die so umhängen, weil ich denke auch mal, dass die einfach erstmal, die haben ja auch so einen Effekt, dass die alles so abschaben von der Hand, wenn du so
hängst.
Das ist viel mehr als so eine glatte Stange. Und ich glaube auch, dass sie einfach niemals gereinigt werden.
Ja.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann so eine Sache ist, so wie wir jetzt drüber sprechen, so meine Güte, früher sind die ohne Anschnallgurte rumgefahren, so,
ja,
die hatten diese Schlaufen, wo alle ihre ekligen, oder halt Hotelbetten, was wir in der letzten Folge schon hatten, so, die hatten Hotelbetten, haben alle in einem Bett geschlafen im Grunde. Das wird es, glaube ich, irgendwann nicht mehr geben.
Das stimmt, das glaube ich auch. Naja, da fällt mir übrigens gerade, wo du Betten sagst, fällt mir gerade eine Serie ein, die ich schaue und die ich gut finde.
Ja.
Das ist eine Miniserie, die ist jetzt nicht super neu. Hast du Maniac gesehen mal auf Netflix?
Maniac.
Emma Stone, Jonah Hill heißt, glaube ich, dieser Schauspieler. Die ist, wenn ich mir die Namen richtig gemerkt habe, im Abspann habe ich mich gefragt, ob der Name des Regisseurs ist, ob das nicht dieser Typ ist, der auch den neuen James Bond gemacht hat. Auf jeden Fall ist eine Miniserie, ich glaube 6 Episoden und richtig, richtig gut. Es ist so ein bisschen Retro-Futurismus. Es geht halt um so eine Mental Health Droge, die Therapie ersetzen soll und die getestet wird an 2 Probanden, an Emma Stone und diesem anderen Typen, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es Jonah Hill ist oder ob ich mir es ausgedacht habe.
Ist das der früher so ein bisschen moppelig war und dann so abgenommen
genau.
hat?
Genau, ist das Jonah Hill?
Ja.
Ich verwechsel nämlich Jonah Hill immer mit Seth Rogen, obwohl die sich gar nicht ähnlich sehen.
Ja.
Aber irgendwie liegen die bei mir auf der gleichen Festplatte im Kopf.
Wegen Superbad, glaube ich, ne?
Stimmt.
Ja.
Deswegen ist das, stimmt, du hast recht. Naja, die ist auf jeden Fall gut. Und diese Probanden sind dann in diesem komischen, retro-futuristisch aussehenden Institut. Und diese Betten sind halt, haben halt so eine ganz spezifische Form und sind so wie so Schubladen. Und da musste ich gerade dran denken, das ist so eine merkwürdige Art zu schlafen. Fast wie in einem Sarg, aber sieht total cool aus.
Also einfach gut organisierte Schlafplätze.
Ja. Und es hat halt eine coole Ästhetik. Ich glaube, das könnte dir gefallen, diese Serie.
Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich bin im Moment echt viel am, ich ziehe mir gerade super viel rein. Hab sogar jetzt angefangen, Pam und Tommy zu gucken.
Ah.
Ja, das war ja auch nicht ohne, also ich habe gehört, dass Pamela Anderson das halt auch richtig scheiße fand, dass das verfilmt wurde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich boykottiere das tatsächlich.
Ja?
Ja, also ich weiß nicht viel über diese beiden, aber hat er sie nicht irgendwie auch ganz schlimm geschlagen? Und
oh Gott.
Ist das nicht ein, verwechsel ich das? War das nicht so eine total toxische Beziehung? Ich habe halt nur diese Werbung gesehen, super iconic, Pam und Tommy.
Mhm.
Und ich dachte so, ist das iconic oder war es einfach nur häusliche Gewalt? Also,
ach so, von der Gewalt weiß ich ehrlich gesagt gar nichts.
Okay.
Das ist
vielleicht
aber auch der
auch
Grund, warum ich mir das angucke, weil ich auch über diese Sextape überhaupt gar nichts weiß. Aber
ach so,
diese,
ich auch nicht.
Diese, es geht um dieses Sextape, was von denen in den 90ern kursiert ist.
Ah,
und
oh Gott.
Genau, ich habe das mal gehört, aber ich glaube, wir zwei waren da noch nicht so in der Sextape-Welt unterwegs.
Im Gegensatz zu jetzt.
Im Gegensatz zu jetzt, genau. Aber was ich daran so interessant finde, ist, dass diese Geschichte halt auch nur, so wie ich das jetzt mitbekomme, nur so da passieren konnte. Also es ist im Prinzip das erste virale Video, was ohne das Internet gar nicht geklappt hätte und was ohne dass das Internet so neu ist, auch nicht funktioniert hätte. Zudem ist es halt auch einfach so ein wieder mal, weißt du, ein Typ und eine Frau machen Sextape und wer kriegt's ab? Die Frau.
Immer.
Weißt du, sie muss in alle Interviews, sie muss vor Gericht und so. Diesen ganzen Aspekt finde ich halt einfach ganz, ganz interessant. Aber ich komme drauf, weil Seth Rogen da auch mitspielt.
Ah, genau. Und siehst du, da habe ich tatsächlich etwas völlig falsch eingeordnet. Ich dachte, es ging um ganz andere Dinge und hatte wahrscheinlich auch irgendwas völlig falsch mitgeschnitten. Aber dann, so wie du es beschreibst, ist es wahrscheinlich sehr interessant. Ich kann es aber nicht gucken, was mich zu wütend macht.
Ja,
ich gucke
kann
aktuell
ich
nichts, was mich wütend
ich glaub auch
macht.
Nicht.
Ich gucke nur Dinge, die mich befrieden, mich zum Lachen bringen. Und primär lese ich gerade auch super viel. Ich lese gerade wieder viel Murakami und bin einfach mit ihm in Japan unterwegs und
wie
es
schön.
Passieren magische Dinge und es gibt Türen in andere Welten und so. Und das ist gerade super gut.
Mehr ich wünschte, ich könnte lesen. Ich habe es nochmal probiert. Ey, es geht einfach nicht. Hail Mary Project wollte ich lesen.
Kenne ich gar nicht.
Von Andy Weir. Heißt der Andy Weir, der auch der Marsianer geschrieben hat?
Ah.
Hail Mary Project. Ich kann es dir geben, weil ich lese es eh nicht.
Hörst du das Hörbuch?
Ja, das könnte ich machen. Das
beim
könnte ich
Joggen
tatsächlich machen.
Oder beim Aufräumen oder so.
Ja, apropos Joggen, es sind jetzt noch 6 Wochen bis zur Vesta-Mission, wo ich Astronautin bin.
Ja.
Deswegen wollte ich mir auch so ganz viel, oder ziehe ich mir eh mega viel Science-Fiction und Weltraum und NASA und Apollo-Mission-Kram gerade rein. Und jetzt beginnt langsam, ich muss mich so ein bisschen fit machen. Also versuche ich ein bisschen fitter zu werden und mehr Cardio, haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, ne, dass ich gerade versuche, mehr regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Deswegen, das fuckt mich jetzt auch wieder so ab mit der Erkältung, weil jedes Mal, wenn ich drin bin, jedes Mal, wenn ich meinem Körper eingebläut habe, dass Sport nichts Schlimmes für mich ist, dass ich das ruhig ein paar Mal die Woche machen kann, reiße ich mir die Bänder, krieg Corona, bin erkältet, irgendwas, was mich dann wieder rausreißt. Ich muss wieder von vorne anfangen und ich hasse es. Aber es sind noch 6 Wochen. Wenn ich diese Seuche jetzt mal wieder los bin, spätestens in 2 Wochen, mache ich so ein richtiges Hardcore, weil du kennst mich ja, es geht auch nur binär, entweder ganz oder gar nicht.
Nenn ich, ja.
Ein richtiges Hardcore-Programm bis zum 9. April.
Aufregend.
Und ja, ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt, Mel. Habe ich dir von dieser Landegeschichte erzählt? Als Pilotin muss ich landen, also diese Kapsel, in der wir sind.
Mhm.
Und da gibt es so ein Arcade-Game aus den 80ern, Lunar Lander heißt das, wo du halt genau das machst, ne, aber halt in dieser 8-Bit-Grafik. Und in der Demonstration gibt es dann halt auch eine Szene, wie wir 2 Astronautinnen dann in dem LEM sein werden und ich muss das Ding landen.
Mhm.
Und wenn ich das nicht lande, ist die Mission vorbei.
Was?
Ja.
Was ist das denn für Druck?
Das ist der Druck aus der Hölle, Mel.
Oh mein Gott, Laura.
Ja, das ist richtig krass. Und das ist relativ am Anfang. Also das wird ja so 12 Stunden gehen. Und ich glaube, so die Landesequenz ist vielleicht noch 2 Stunden.
Ach, du grüne Neune.
Und dann alles, was geil ist, passiert dann nicht.
Und was erfordert es von dir, das korrekt zu landen? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt?
Also ich glaube, es ist nicht unmöglich, man kann das schon machen, ne? Aber hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Super Mario dann doch mal von so einer Blume gefressen wirst?
Sehr
weißt
hoch!
Und
ich
vor allem
sehr,
mit
sehr schlecht in dieser Hand-Augen-Koordination. Bei mir sehr, sehr hoch.
Ja, ich glaube schon, dass ich das hinbekomme.
Ja, auf jeden Fall.
Und geilerweise.
Du bist ja auch gut unter Druck.
Ja.
Ich übrigens auch. Also das sind die meisten Leute. Man denkt das immer nicht, aber unter Druck ist man ja super, super sharp einfach.
Wobei es bei mir auch immer den Punkt gibt, wo es abbricht und ich denke, egal, dann nicht. Also hast du das auch? Das hatte ich früher ganz oft in Klausuren, wo ich dann irgendwie schon gemerkt habe, okay, geil, jetzt wird's ernst. Ich kann mich mega gut konzentrieren. Und dann gibt's aber so den Punkt, wenn der Druck zu hoch wird, dass sich so alles um mich dreht und ich dann denke, nee, das kann ich jetzt nicht. Und dann so aufgestanden rausgegangen. Dinger.
Interessant. Du bist so cool, das habe ich gar nicht.
Cool?
Ich habe das gar nicht. Ja, irgendwie schon.
Nee,
also dieses,
aufgeben.
Da geht die Welt auch nicht unter. Dieses Gefühl habe ich halt dann gar nicht.
Hm.
Also ich bin im Leben ja dann mellow, aber in solchen Situationen bin ich schaffe das oder ich sterbe.
Okay,
und
krass.
Ich entwickle dann so Pitbull-artige Qualitäten eher. Das ist aber ganz schlimm. Das ist für mich auch nicht gut, weil es ist ja nicht so massiv lebensverändernd in den allermeisten Fällen, wenn man aus einer Klausur rausgeht. Das könnte ich aber nicht. Also das kann ich nicht.
Ey, warte mal ganz kurz. Smudo?
Smudo.
Das lässt du jetzt bleiben. Das hat bis hierhin gut geklappt. So, noch ein bisschen nach
kurzer Audiokommentar.
Ja.
Mudo liegt hinter Laura auf dem Sofa. Über ihm ist das eine Hundedecke oder eine Jacke?
Das ist leider meine Jeansjacke.
Seine blaue Jeansjacke und nur sein Köpfchen guckt raus. Und er sieht ganz erbarmungswürdig aus, obwohl er so ein glückliches Hundeleben führt. Aber er mag ja nicht mehr warten. Das sehe ich von hier.
Ja, Janine hat ja einen jungen Hund, ne? Und junge Hunde sind ja ein bisschen energetischer. Und das ist irgendwie ganz cool, weil die zwei sich so voll hochpushen und mega geil miteinander spielen. Aber die lernen halt auch einfach die schlechtesten Sachen voneinander. Smudo bringt ihr bei, wie man halt stundenlang den ganzen Garten umgräbt und nach Mäusen sucht. Und er fängt jetzt halt dafür dann auch wieder an, mehr zu bellen. Also sobald sie einen Pieps macht, steigt er auch voll mit ein. Die sind halt so eine Gang, weißt du? Und er ist so voll der Halbstarke. Smudo ist jetzt, der ist ja auch ein bisschen älter, wie so ein 50, 60 Jahre alter Mann, der sich nochmal eine Harley kauft und das nochmal wissen will.
Ist
weißt
das
du?
Sympathisch.
Um seine jüngere Freundin zu beeindrucken.
Ja, die Harley. Komisch, sowas habe ich auch immer direkt so 80er, 90er Gefühle. Ganz komisch, weiß gar nicht warum, die Thematik ist ja universell. Aber
ich aber auch.
Ich denke direkt, dass seine Freundin Gabi heißt, die Jüngere.
Und so eine Dauerwelle hat irgendwie.
Ja, genau.
Ja, voll.
Warum denn eigentlich? Keine Ahnung.
Ist das mal wieder so ein Manta-Manta-Ding? Weißt du, dass wir wieder von irgendwelchen Filmen so geprägt sind?
Ich glaube, es gibt einfach, wir denken, wir wären komplexe Wesen, aber letztlich ist alles, was wir wissen und fühlen, zurückzuführen auf 2, 3 Filme
voll.
Aus den 80ern. So, Ghostbusters, Manta-Manta, weißt du so.
Die Goonies.
Ja, genau. Stand By Me, Indiana Jones, der erste.
Mega.
So.
Was aber auch eine Tatsache ist, ist, dass sobald Gabi hier aus dem Haus ist, wenn Janine um 4 Uhr mit ihrem Hund geht, ne, also Smudo fährt den ganzen Tag auf einem Reifen mit seiner Harley hier übers Gelände und versucht Gabi zu beeindrucken. Und sobald die aus dem Haus ist, legt er sich hin und schläft bis am nächsten Tag um 9, wenn Gabi wieder da ist.
Ja, hat dann Rücken und muss sich regenerieren, weil er ist ja nicht mehr der Jüngste.
Nein,
das ist halt so Show-off, wenn Gabi da ist, aber danach muss Horst halt wieder auf die Couch.
Voll, so ein Hundebett aus ABC-Pflastern im Grunde. Aber kennst du diese Geschichte mit den Fisher-Price-Magneten?
Dass die irgendwann
festgestellt haben, wie heißt das denn nochmal, das weißt du jetzt bestimmt wieder, wenn Leute Zahlen Farben zuordnen. Da gibt es doch so ein...
Ah, Synästhetiker sind es, glaube ich.
Klar.
Ist das so?
Ja, stimmt. Also,
geil. Irgendwann findest du raus, dass ich immer einfach was erfinde.
Und wer dann noch mehr beeindruckt? Weil wer denkt sich denn so ein Wort so ad hoc aus? Jedenfalls haben die irgendwann festgestellt, dass ganz viele Leute dachten, sie wären das.
Mm.
Und dann haben die aber festgestellt, dass sie einfach nur sich die Fischerpreisfarben von diesen Kühlschrankmagneten gemerkt haben, sodass die 3
Nein.
bei allen gelb ist und die 4 ist grün und so.
Nein, ist das witzig?
Ja.
Da musst du auch als Wissenschaftler erstmal drauf kommen, ne?
Ja.
Das musst du erstmal merken, was das ist. Mega
Voll.
Lustig. Ja.
Ich habe jetzt in einem anderen Podcast auch gehört, das fand ich also so als wissenschaftliche Erhebung total interessant. Die haben versucht herauszufinden, wie weit Raben zählen können.
Ah.
Und haben dann ein Gebäude gehabt, also so eine kleine Hütte. Da waren Nüsse drin, das wussten die Raben. Die sind ja mega klug, ne?
Ja, total.
Und dann haben eine Person reingeschickt und dann ist kein Rabe gekommen, obwohl die Tür offen war. Und dann ist die Person wieder rausgegangen, dann ist der Rabe gekommen und hat sich was geholt, weil der wusste, es ist keiner drin. Und dann haben die 2 Personen reingeschickt und einer ist noch rausgekommen, dann wussten die trotzdem so, einer ist noch drin,
krass.
Das andere rausgekommen und dann, ich glaube, bei 3 hat es aufgehört. Also 3 Personen, 2 sind raus, dann dachte er, okay, jetzt ist die Luft rein und dann hatten sie den Überblick verloren. Aber heftig, dass sie rechnen können im Grunde.
Voll,
ne?
Vor allem, das ist ja richtig komplex, weil...
Ich hätte es nicht geschafft.
Wahnsinn, das habe ich noch nie gehört. Also ich wusste, dass sie so schlau sind, aber das wusste ich nicht, weil die Unterscheidung zwischen 1 und keins ist ja klar.
Uh-huh.
Die Unterscheidung zwischen 1 und viele vielleicht auch noch. Aber da dann noch weitere Unterscheidungen treffen zu können, das ist ja total weit. Wow.
Ja. Voll krass. Und dann aber auch, drauf zu kommen, wie man das testet, das finde ich halt oft bei so wissenschaftlichen Experimenten fast am interessantesten. Wie kommst du denn da drauf, diesen Aufbau so zu konstruieren?
Voll.
Ne?
Und dann die ganzen Faktoren auszuschalten, die das verzerren könnten. Das muss man ja auch erstmal alles klarkriegen, ne?
Ja.
So, ob es da vielleicht irgendwelche anderen Hinweise gibt oder die auf irgendwas anderes reagieren. Ja, total spannend.
Super
Mega
spannend.
Interessant.
Ja.
So.
Ey, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was wir eigentlich machen, was wir gemacht haben die Woche.
Ach stimmt, wir haben die Updates übersprungen. Also, meine Woche war, abgesehen von dem bereits genannten Doomscrolling, ich habe super viel gearbeitet, ich habe super viele Meetings gemacht, größtenteils per Zoom. Und ich war, ach, das habe ich, glaube ich, letzte Woche erzählt, in dieser Radioshow, das war eine Aufzeichnung, das kommt dann im März, wo ich meine Musik mitbringen konnte, in dieses längere Talkformat, das hat mega viel Spaß gemacht, war total schön. Das läuft am 27. März, wenn das ein Sonntag ist, werde ich aber auf jeden Fall nochmal erzählen. Dann gestern Abend hatte ich eine ganz coole Veranstaltung, habe ich natürlich letzte Woche leider vergessen zu erwähnen. Das war mit, meine Bücher erscheinen ja auch in Kanada und da habe ich einen sehr coolen, umtriebigen Verlag. Und da wurde ich angesprochen von der deutschen Botschaft in Ottawa in Kanada, ob ich mit denen eine Veranstaltung mache. Und die haben ja gestern Abend per Zoom gemacht, das war total cool. Bei mir war es abends um 9, bei denen war es irgendwie früher Nachmittag. Und das war irgendwie ganz cool über mein, das war noch mein drittes Buch, The Shadow, was hier ja schon super alt ist und da noch nicht so alt. Und sonst habe ich wahnsinnig viel gelesen, wahnsinnig viel gearbeitet und wahnsinnig wenig geschlafen. Das war so diese komische, schwierige Woche irgendwie.
Ja.
Und bei dir, was hast du gemacht?
Ich habe wahnsinnig wenig gearbeitet. das stimmt nicht so ganz, aber ich habe das ja letzte Woche schon erzählt. Ich fühle mich, als würde ich gar nichts machen, weil gerade so viel theoretisch irgendwie abgeht. Die Rabe und Kampf Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass ich mir ein Haus gekauft habe. Das habe ich letzte Woche dann ein YouTube-Video auch drüber gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, ist eigentlich ganz cool. Da kriegt man so einen kleinen Überblick, worum es da, womit wir es zu tun haben. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, ich bin ja immer dafür, den Content, den ich mache, in irgendeiner Form zu recyceln oder halt nochmal anders auszuwerten. Versuche das gerade auch mehr mit TikTok und so einem Kram und Insta und Reels und dies, das, weil ich einfach die ganze Woche an sowas arbeite und dann ist das 3 Tage relevant und dann ist es wieder weg und das ist halt irgendwie schwierig. Und ich mag ja auch die Arbeit mit dem Fernsehen total gerne. Und deswegen hatte ich jetzt gedacht, zusammen mit Pharhaus, das ist die Produktionsfirma, die die Postproduktion für meine Machtgeschichten immer machen. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und wir hatten uns zufällig so zum Essen getroffen, Tobi und ich, und haben dann, ich habe von dem Haus erzählt, also, ja, lass doch versuchen, da was zu machen. Und das finde ich jetzt gerade super spannend, weil wir drehen einen Piloten jetzt einfach darüber.
Super cool.
Wir wissen aber halt noch gar nicht, wo das hin soll, was uns erlaubt, dass also die Sendung einfach komplett so zu gestalten, wie wir das haben wollen. Ne?
Sehr gut.
Das ist jetzt nochmal so ein ganz anderer Ansatz, weil sonst, wenn ich bisher mit dem Fernsehen gearbeitet habe, war das halt die, im besten Fall kannten die meine Arbeit und wir haben dann versucht, mich in ihre Formate zu bekommen, was nie funktioniert hat. Mhm. Die einzige Ausnahme ist Sendung mit der Maus, wo wir aber auch so, das produziere ich ja auch selber, ne? Wo die dann halt irgendwann so cool waren und gesagt haben, komm, mach, was du willst. Und wir finden da schon das Format und da sind wir halt immer noch dran. Aber so, sonst war es halt echt immer, ach cool, du baust Sachen, ja, wir haben hier irgendwie, es gibt ja 1000 Hausrenovierung, ab in die Ruine, ab ins Beet, bla bla bla. Und da werde ich natürlich auch relativ viel für angeschrieben, aber ich finde mal immer, es ist nichts so. Also kein Shaming, kein Format-Shaming, aber es ist halt einfach nicht das, was ich mache. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das einfach das Format so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und dann fällt mir aber plötzlich auch auf, ich habe selber total viele Fragezeichen. Und diese Fragezeichen müssen wir in Ausrufezeichen umwandeln, weil wenn die Lücken da sind, kommt jemand anders und füllt die mit seinen Ausrufezeichen, die meistens nicht meine sind. Und deswegen bin ich immer unzufrieden. Und das ist so eine Erfahrung, die mir schon, ich habe das noch nie so einen Finger drauflegen können, aber das ist mir ganz oft schon passiert, dass wenn ich, so banales Beispiel, keine Ahnung, man hat eine, unser Podcast so, wir wollen ein Logo haben, wie soll das denn aussehen? Ja, keine Ahnung. Und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, wir haben einen sehr guten Gestalter gehabt, deswegen haben wir ein Bomben-Logo. Aber wenn du so gar kein Gefühl dafür hast und gar keine Ahnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand was fachtut und unzufrieden ist, mega hoch. Ne? Ja. Also Dennis kannte deine Arbeit, der kannte meine Arbeit, deswegen konnte er auch dieses mega Logo, glaube ich, machen, weil er sehr viel wusste und auch einfach ein sehr guter Gestalter ist.
Ja.
Aber sonst, wenn man selber so weiß, ja, irgendwie, pff, ja, mal gucken, also wie sich das anfühlt, keine Ahnung, was wir für Farben benutzen, keine Ahnung, wie lang die Episode ist, keine Ahnung, haben wir einen Sprecher, haben wir keinen Sprecher oder eine Sprecherin, wenn man das alles nicht weiß, dann wird das für einen entschieden und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach mehr als 50-50, dass es scheiße wird. Irgendwie 30-70. Weil jemand, der halt nicht im Thema ist, diese Entscheidung für dich trifft. Und das finde ich gerade einfach super spannend. Und deswegen haben wir gesagt, wir produzieren einfach einen Piloten, wo wir all diese Fragezeichen umwandeln können, alle Lücken füllen und genau ein Format machen können, was wir richtig geil finden. Und dann können wir das pitchen. Und wenn es keiner kauft, machen wir aber trotzdem weiter und machen diese Serie einfach fertig. Weil das, glaube ich, einfach eine richtig gute Gelegenheit ist, dieses Maker- und Bauformat in eine Klammer zu bringen. Also ich glaube, dieses Haus, und das merke ich jetzt auch beim YouTube-Video, wie viele Reaktionen ich bekomme, wie gut das Video läuft, wie viele Kommentare und so. Das ist super relatable. Ganz viele Leute können da was mit anfangen.
Ja.
Und sonst die Sendungen haben natürlich das Problem, dass die dann halt so Bauleute begleiten, aber nicht unendlich Zeit dafür haben und nicht jeden Tag ein fünfköpfiges Team dahin schicken können zum Dokumentieren. Und dadurch kommt es dann, dass halt das Drama gescriptet werden muss oder dass halt ganz viel ausgelassen werden muss. Ich finde, es gibt super schöne Formate hier mit Mut, Mörtel und Ohne Millionen oder so ganz ruhige Formate, wo so alte Herrenhäuser aus dem Osten renoviert werden, finde ich cool. Mhm. Aber da fehlt so ein bisschen wirklich, wie habt ihr es jetzt wirklich gebaut? Da geht es dann mehr um das Vorher-Nachher und da geht es um die Leute, die das machen. Es gibt ja auch einfach tausend Aspekte, die da interessant sind. Also ein cooles Format. Aber das finde ich zum Beispiel bei unserem Format, finde ich es cool, wenn da auch ein bisschen Inhalt mit drin ist im Sinne von, wir verputzen die Wand jetzt und wir machen mal kurz einen Aufbau und einen Querschnitt. Wie ist eine Wand eigentlich aufgebaut und warum? Ne?
Ah, ja.
Und sowas finde ich mega, mega spannend und ich bin den ganzen Tag mit dem Kopf dabei, einfach rauszufinden, wie kann man das machen, wie kann man das auch mit YouTube verknüpfen, dass sich das gegenseitig befruchtet und nicht gegenseitig ausschlachtet, dadurch, dass wahrscheinlich Folgen auf YouTube schon ein halbes Jahr oder länger vor der Ausstrahlung von der Serie da sein werden. So, man wird das Ende schon kennen, wenn jetzt die Leute, die mir folgen, werden das Ende kennen, wenn die Serie wahrscheinlich zumindest dann mal laufen sollte. Aber dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das halt was Bewerbendes ist. Ja. Weil man einfach, genauso wie man unterschiedlichen Content für YouTube und für Insta macht, aber der Inhalt ist halt der gleiche, dass man es einfach lernt, das anders aufzuarbeiten. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, ist das so voll der Jackpot für zukünftige Projekte, wenn man diese Übersetzung halt hinbekommt.
Ja.
Boah, ich habe jetzt 10 Minuten am Stück gerambelt.
Nein, gar nicht. Vor allem ist das, ich finde das ganz, ganz spannend. Auch lustig, dass du wieder das Gefühl hast, dass du nicht arbeitest. Da merkt man halt wieder, was für ein guter Job das ist. Weil das ist ja irgendwie die kreativste Arbeit von allen. Diese krasse, konzeptionelle Arbeit. Wie machen wir das? Wie verknüpfen wir das? Wie funktioniert das dann in der echten Welt und in der Online-Welt und so? Das ist ja das, was am Ende wirklich einen Unterschied macht. Aber da merkt man halt, dass man das Hobby zum Job gemacht hat, weil das fühlt sich halt nicht an wie Arbeit. Aber eigentlich ist es ja welche. Super, super cool.
Ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen.
Nein, aber es klingt auch wirklich sehr, sehr schlüssig, weil das irgendwie diesen Effekt, den deine Arbeit hat, nämlich dass auch jemand wie ich, der sich per se nicht fürs Bauen interessiert, das gerne schaut, den nochmal maximiert.
Ja.
Weil alles, was du erzählst, klingt total interessant. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie eine Wand aufgebaut ist. Und das wird mir dann klar. Mhm. Das macht irgendwie interessante Dinge mit dem Gehirn, weil man dann ja die eigene Realität nochmal anders sieht.
Ja.
Weil ich gucke mich dann direkt hier in meinem Altbauzimmer um und denke, ach, guck mal, stimmt, ich weiß nicht, wie das funktioniert oder was da eigentlich drin ist und so.
Ja, ja.
Und abgesehen von den ganzen ästhetischen und narrativen Aspekten, wo du ja eh so super cool bist, wenn du dann diese ganzen anderen Dinge noch miterzählst, mega toll. Also ich glaube, das wird gut funktionieren.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich das Gleiche wie dein Kreativitätsbuch, dass du als kreative Person und Autorin ein Buch über Kreativität schreibst, ist halt so ein Insight, also da kommt halt alles zusammen.
Ja, stimmt.
Es gibt bestimmt auch viele Bücher von Leuten, die kreativ sind, aber gar nicht schreiben. Oder von Leuten, die schreiben, aber sich gar nicht so, also klar, auch um Kreativität kümmern, aber gar nicht so deep drin sind, wie du, weißt du, wie ich meine? Da kommen so alle Fäden zusammen. Das macht halt total Sinn, dass ich, in meinen Augen zumindest, ich baue, ich dokumentiere meine Arbeit. Natürlich sollte ich da halt auch eine Serie drüber machen. Also fürs Fernsehen.
Absolut,
ne? Und 100%. Nicht eine fremde Produktionsfirma, die halt Fernsehen macht, aber nicht baut, daran lassen.
Ja, ja, genau.
Also ich glaube, das ist super spannend. Man weiß es natürlich nicht. Ne? Bauen ist immer ein Nischenthema und ob das wird halt kein Mainstream-Ding, auch da nicht. Aber es gibt genug Mediatheken und ich glaube, Ey, keine Ahnung. Ich bin ja immer positiv, ne? Ich glaube, dass das klappt. Ich glaube, das wird richtig geil.
Habe ich ehrlich gesagt auch. Ich habe ein gutes Gefühl. Es hört sich richtig gut an.
Du, gut, weil du musst los,
wie
ne?
Wie sieht's aus? Ja, genau. Ich habe heute leider nicht ganz so viel Zeit. Hast du ein Shoutout? Hast du ein Positives der Woche? Das Negative der Woche haben wir bereits besprochen. Ja. Das Negative des Jahres, des Jahrzehntes wahrscheinlich.
Oh Gott. Ey.
Fällt dir was ein?
Nee, gibt jetzt gerade nicht.
Jetzt ich habe das aber auch gerade ruiniert, ne? Ich
ja. Tut mir leid. Hast du was Positives, was sich total banal anhört jetzt im Kontext?
Ja, absolut. Ich erzähle es aber trotzdem sehr, sehr gerne, weil für mein kleines Leben ist es trotzdem ziemlich eine ziemlich coole Sache. Ich habe ja, das habe ich hier bestimmt schon mal erzählt, so ein Aufenthaltsstipendium bekommen von der Stadt Wiesbaden. Also ich werde ja den ganzen März in Literatur aus Wiesbaden verbringen, was ja diese wunderschöne alte Villa ist, in die ich dann quasi einziehe. Und mein Positives der Woche ist nicht nur, dass ich da viel Zeit verbringe und ganz, ganz in Ruhe schreiben kann. Und das Preisgeld nehme ich natürlich auch sehr gerne. sondern auch, dass ich nächste Woche, und das will ich unbedingt erzählen, weil ich ja letzte Woche vergessen habe, mein Online-Event zu pluggen. Ich habe nächste Woche eine Lesung in Wiesbaden. Die ist am 3.3., das ist der Donnerstag um 19.30 Uhr. Und in Wiesbaden gibt es ja dieses super, super fancy, coole, James-Bond-artige Casino. Und da ist meine Lesung. Ah. Deswegen, wenn ihr in Wiesbaden seid, ich freue mich total. Ich durfte mir den Moderator aussuchen. Der Ulrich Noller wird das moderieren. Ist nicht nur ein toller Moderator, sondern auch ein Freund von mir, mit dem ich unglaublich gerne auf der Bühne bin. Das wird richtig, richtig cool. Also wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, kommt unbedingt vorbei, machen uns einen netten Abend und dann schreibe ich euch mit meiner zittrigen Handschrift irgendwas in eure Bücher. Das ist mein Positives der Woche.
Ja, sehr schön. Dann belassen wir es dabei und ich sag nächstes Mal was.
Gut. Und ein Shoutout habe ich auch, obviously, weil ich gerade wieder viel Nachrichten auch schaue und lese und so. Ich muss immer an die ganzen KorrespondentInnen denken, die irgendwie von Tag zu Tag krassere Ringe unter den Augen haben und einfach mega gut und seriös berichten aus so Krisengebieten, jetzt nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen. Schaut halt an die Kolleginnen und Kollegen. Und dann hat das heute Morgen mein Herz gewärmt, habe ich auf den ganzen sozialen Medien gesehen, nicht nur wie tapfer die Leute in der Ukraine sind, sondern auch in Russland gab es richtig viele Antikriegsdemos, die Putin ja natürlich, Diktator, der ist, verboten hat. Und das finde ich immer krass, wenn in solchen Ländern die Leute auf die Straße gehen, in dem Wissen, dass es nicht so ist wie hier, wo du auf eine Demo gehst und dann in den allermeisten Fällen einfach wieder nach Hause, sondern wo du dafür einfach ins Gefängnis kommen kannst, wo dann sehr, sehr schlimme Dinge mit dir passieren, du nicht weißt, ob du da jemals wieder rauskommst. Und dann siehst du da alt und jung, die da in Russland gegen diesen Krieg auf die Straße gehen, kriege ich Gänsehaut, ganz, ganz toll. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das selber machen würde. Man hofft das ja, dass man so wäre und glaubt das, aber man weiß es nicht.
Nee,
und
man weiß es nicht.
Das fand ich irgendwie mega. Wollte ich einfach mal erwähnt haben. Diese Bilder zu sehen, hat mich total berührt heute Morgen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Dann wickeln wir das hier ab, oder?
Alles klar, Mel. Gut, dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder.
Genau, ja.
Ich hoffe, du kommst gut durch die nächste Woche und kriegst ein bisschen Schlaf.
Gute Besserung an dich auf jeden Fall.
Danke.
Und alle da draußen, bleibt tapfer. Lasst uns wissen, wie euch solche Episoden gefallen, wie ihr das gewichtet. Mhm. Es würde mich total interessieren, ob ihr das ganz, ganz blöd findet, dass wir dann einfach über normale Dinge in Anführungsstrichen reden. Ob ihr jetzt heute gerne einen Ukraine-Podcast von uns gehört hättet oder ob ihr euch gewünscht hättet, wir klammern das ganz aus. Wir werden das ehrlicherweise eh immer so machen, wie wir es richtig finden, aber mich interessiert, wie ihr das seht.
Ja, finde ich auch interessant.
Genau, schreibt uns mal auf Insta oder so, wenn ihr Lust habt und ansonsten passt auf euch auf.
Und bleibt sauber. Bis dann.
Bis bald. Ciao.